Hallo und herzlich willkommen im Podcast für mehr Mut und Menschlichkeit. Mein Name ist Vanessa Ast und ich bin Journalistin sowie Speakerin und Trainerin für Mindful Transformation and Empowerment. Wir sind im Themenmonat Menschlichkeit und den Experten-Talk dazu, den habe ich mit Camilla geführt. Camilla ist Italo-Schwäbin, eine Seele von Mensch und seit knapp 30 Jahren Intensivkrankenschwester. Sie erzählt in dieser Folge, wie viel Großes, kleine, menschliche Gesten bewirken können, wenn wir plötzlich da liegen und auf fremde Hilfe und Versorgung angewiesen sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wir sind im Themenmonat Menschlichkeit und da ist meine Expertin, die Camilla. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Camilla ist seit knapp 30 Jahren Intensivkrankenschwester und somit für mich, ja, wie gesagt, eine absolute Expertin, wenn es um Menschlichkeit geht. Denn eins ist klar, egal welche Nationalität wir haben, welchen Beruf wir gelernt haben, welchen Titel wir haben, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, in dem Moment, wo wir krank werden, einen Unfall haben oder auch älter werden und schlicht Hilfe und Pflege brauchen, dann sind wir alle gleich und dann brauchen und freuen wir uns auch alle über dieselben menschlichen Gesten, die Menschen wie du, die Helden des Alltags, mit Eimern verteilen sozusagen. Camilla, erzähl mal, warum bist du denn Intensivkrankenschwester geworden? Was war deine Intention?
Ja, ich wollte eigentlich irgendwas machen, wo ich mit Menschen zu tun habe, aber nicht unbedingt nur im Büro sitzen, sondern einfach mich mit Menschen unterhalten, ihnen ein Stück von mir geben, gleichzeitig aber auch ein Stück von den Menschen einfach wieder zurückkriegen. Und das Ganze kann man halt nur in so einem pflegerischen Beruf, weil man gibt was, aber man kriegt auch wieder was zurück, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Im Büro hat man einfach nur Akten und das war einfach nicht mein Ding, da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Und der Beruf ist einfach, es ist nicht jeden Tag gleich. Also ich kann jeden Tag die gleichen Patienten haben, aber jeder Tag ist anders, weil der Patient heute fühlt er sich gut, morgen fühlt er sich nicht gut. Und dann kommt es auch immer darauf an, ein dementer Patient, heute erinnert er sich an dich, morgen weiß er schon gar nicht mehr, wer du bist.
Und in den 30 Jahren hast du ja auch viele Stationen gehabt, also du warst sowohl in Kliniken, jetzt bist du im ambulanten Pflegedienst, du sagst, also das eine ist das Geben, das andere ist auch das Empfangen. Was empfängt man von einem schwerkranken oder pflegebedürftigen Menschen?
Ein Lächeln, ein verständnisvoll sein. Ich habe Patienten zum Beispiel, wenn ich bloß die Türe aufmache und morgens sage, guten Morgen, dann kommt, toll, Sie sind das. Ich habe eine blinde Patientin, die erkennt mich an meinem Geruch. Die weiß ganz genau, wenn ich komme, ich weiß, wer sie sind. Die kennt meinen Parfum und dann weiß sie ganz genau, wer ich bin.
Es ist einfach der Austausch, ne? Der Austausch, auch die Berührung und die Wärme.
Manchmal ist es auch so, dass sie dir einfach was schenken möchten. Ja, und wenn das auch, wie soll ich sagen, was Altbacken ist, so du sagen tust, eigentlich kann ich damit nichts anfangen, aber sie freut sich, dass du das annimmst, weil dann wissen sie, ich habe was Gutes getan.
Es ist Ausdruck ihrer Dankbarkeit und natürlich ist es ja auch, es ist die Wertschätzung, ne? Aber die du gibst und dann auch wieder empfangen darfst einfach.
Es ist dann auch so, ich habe zum Beispiel Patienten, die verlassen das Haus nicht mehr, weil sie Arthrose und nicht mehr laufen können, sind nur auf dem PC angewiesen. Und ich weiß, dass dieser Patient gerne was Süßes essen tut. Und ich laufe immer jeden Morgen zum Bäcker, hole mir dann Kaffee und bringe ihm irgendwas mit, ob das jetzt ein Croissant ist oder eine Schneckennudel. Die Augen von diesem Patienten, das kann man sich nicht vorstellen, der ist 93, der macht die Tüte auf, guckt da rein und sagt da, ich genieße es nachher. Was kriegen Sie dafür? Sage ich, gar nichts. Das ist ein Lächeln. Da sagt er, reicht Ihnen das wirklich? Soll ich Ihnen nicht Geld dafür geben? Sage ich, nein, mir reicht einfach nur, wenn Sie lächeln. Und wenn ich dann am nächsten Morgen komme, dann erzählt er mir, wissen Sie, ich habe das auf dreimal mir aufgehoben und habe heute Morgen ein bisschen, gestern Mittag und gestern Abend und habe das genossen. sowas baut mich einfach auf, weil ich einfach sagen tue, mit einer Kleinigkeit kann man solchen Menschen einfach was Gutes tun. Es kommt nicht drauf an zum sagen, so Herr Meier, nehmen Sie mal Ihre Pille, sondern es ist einfach, Herr Meier, wie geht's Ihnen heute? Da freuen die sich schon, nur dass du es fragen tust, wie es Ihnen geht.
In diesen 30 Jahren, in diesem Beruf hast du einiges gesehen, vieles erlebt und ich meine, eins ist klar, das ist jetzt wirklich ein Beruf, der es in sich hat. Ja? Du bist mit schrecklichen Schicksalsschlägen konfrontiert. Es sind verschiedenste Menschen, die wie auch immer aus dem Leben mal kurz rausgenommen werden, die dann da liegen und sicherlich ja auch im ersten Moment vielleicht mal geschockt sind oder frustriert, fürchterlich traurig, hoffnungslos. Mich würden zwei Sachen interessieren. Zum einen, wie ist es dir gelungen, wenn man doch mit so viel Krankheit oder auch schlimmen Geschichten konfrontiert ist, die Freude und Wärme zu bewahren und auch selber dabei nicht krank zu werden, was ja passieren kann. Und zum Zweiten, wie hast du es geschafft, ihnen dann doch auch wieder ein Stück Hoffnung zu geben? Was ist da deine Medizin?
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe Tod gesehen, ich habe auch sehr viel Elend gesehen, ich habe auch gesehen, wo sich Ehepartner getrennt haben, bloß weil der andere sich die Brust amputieren lassen hat und der Ehemann nicht damit klarkam. Und ich habe zu vielen gesagt, es ist egal, wie alt sie sind, wenn sie weinen möchten, dann weinen sie. Und wenn sie schreien möchten, dann schreien sie auch. Sagt sie, aber sie müssen sich immer vorstellen, sie sind jetzt krank, aber stellen sie sich vor, ihr Partner wäre krank, wie würden sie reagieren? Und die Frage habe ich dann auch teilweise auch den Partnern gestellt. Wissen Sie, sage ich, Sie sagen zu Ihrer Frau, wenn Sie sich die Brust amputieren lassen, dann verlasse ich Sie. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt Hodenkrebs hätten? Und Ihre Frau würde sagen, wenn du dir den Hoden rausmachen lässt, dann verlasse ich dich. Sage ich, Ihre Frau würde das nie machen. Die würde zu Ihnen stehen. Und ich habe dann auch von vielen die Resonanz gekriegt, wo sie dann kamen und gesagt haben, wissen Sie, Sie haben mir die Augen geöffnet. So habe ich das nie gesehen. Und ich habe auch schon zu Männern gesagt, wenn sie weinen möchten, dann weinen sie. Es heißt nicht, dass Männer nicht weinen dürfen.
Ach, natürlich nicht. Ich glaube aber auch, das ist längst vorbei, ne?
Die Jungen ja, aber die Alten.
Die Älteren, die ja.
Die Älteren, die weinen im Verborgenen. Und ich sage immer, es bringt nichts, sage ich, weil jeder weiß, was eigentlich auf ihn zukommt. Ich habe zum Beispiel jetzt eine alte Dame, die ist 93, die ist rustig, die ist wirklich total fit. Die sagt zu mir, wissen Sie, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte sterben, aber ich habe keine Angst. Einfach auch mit diesen Themen
offen umzugehen.
Offen mit dem Patienten zu reden. Ich frage auch mal über den Patienten. Was wünschen Sie sich? Oder wie stellen Sie sich das weiter vor? Ich habe schon Patienten gehabt, die gesagt haben, oh, fragen Sie mich ja nicht über den Tod, ich will davon nichts wissen. Dann lasse ich das auch. Aber ich versuche die Patienten mehr oder weniger darauf hinzudrängen. Ich sage, ja, es ist schlimm, dass Sie krank sind. Klar, man will das nicht. Aber ich erzähle auch teilweise den Patienten, was ich erlebt habe. Ich bin dieses Jahr auch sehr krank gewesen. Und ich erzähle denen, gucken Sie, ich habe trotzdem den Lebensmut nicht verloren. Das Leben geht weiter. Es ist einfach, in dem Moment, wo man geboren wird, kriegt man in die Wiege rein, wann man stirbt. Man weiß es bloß nicht. Aber wenn man damit umgehen kann, jeden Tag so zu genießen, als wäre das der letzte Tag, dann ist
es. Und sich das Geschenk des Lebens auch bewusst zu sein, ne? Oder auch der Gesundheit, der man sich erfreut.
Genau, dann ist es auch ein schöner Moment, weil man einfach damit auch loslassen kann.
Und dass man eben nicht über alles die Kontrolle hat, ne? Genau. Ich möchte zu der Frage nochmal kommen, wie du mit all dem Leid, Elend oder mit den Dingen, die man ja eben nicht steuern oder beeinflussen kann, wie du als Mensch damit klargekommen bist und vor allen Dingen gesund geblieben bist, dass es dir nicht so hart an die Nieren gegangen ist. Was ist da deine Strategie? Da draußen gibt es ja noch ganz viele andere, die denselben Job machen oder auf eine Art einen Job machen wie du.
Also ich habe oft darüber auch geweint, nicht vor den Patienten. Ich habe dann im Verborgenen manchmal geweint und ich habe dann einen sehr lieben Partner, mit dem ich auch darüber reden kann. Ich habe Freunde, wo wir uns auch austauschen, wo wir dann sagen, wie hast du das erlebt oder wie würdest du damit umgehen, wo ich einfach das auch kommunizieren kann. Aber ich sage halt einfach, Vieles nehme ich nicht mit nach Hause. Mhm. Das heißt für mich, wenn ich in meinem Auto einsteige, in meinem privaten Auto, dann ist das mein Privatleben. Mhm. Dann lasse ich das.
Also hast du auch eine Strategie erlernt, bei aller Empathie und bei aller Herzenswärme, aber dann auch den Punkt zu finden, wo du sagst, so, und hier ist für heute Feierabend und genau. Jetzt gehe ich nach Hause und lass alles auch dort, wo es hingehört sozusagen.
Schon, es gibt manchmal so Dinge, die einen dann doch belasten, mhm. wenn man halt junge Patienten hat, die nimmt man dann einfach mit nach Hause. Mhm. Da kann man nicht loslassen. Aber ich versuche zu 90%, wenn ich meine Schlüssel, meine Sachen abgebe, mhm. im Büro eine Übergabe schreibe, dass ich dann sage, so hier und jetzt ist aus, dann stehe ich vor meinem Büro, dann rauche ich eine Zigarette, steige ich in meinem Auto und dann ist es mein Privatleben. Mhm. Mhm. Und dann ist es auch mein Privatleben.
Okay, weil du es gerade erwähnt hast, junge Patienten, gibt es einen Unterschied zwischen Kindern oder eben jungen Patienten und älteren Menschen in dem, wie sie ja eben in dem Moment mit ihrem Los umgehen? Denn so in meiner Biografie bin ich immer wieder auch auf Kinder oder Jugendliche gestoßen, die entweder eine Krebserkrankung hatten oder in welcher Form auch immer einen Schicksalsschlag. Und ich immer so demütig war, wie großartig die damit umgehen.
Also Kinder ab 3 Jahre bis Jugendliche, so 18, 19, mhm. die gehen ganz wundervoll damit um. Mhm. Die sagen einfach, ja, ich bin krank, ich gehe in den Himmel, das ist so. Die kennen das nicht anders. Die wissen nicht, was das Leben eigentlich noch hat. Ältere Menschen, es gibt sehr viele Menschen, die dann sagen, ich muss noch was erledigen, mhm. weil sie entweder Streit hatten mit irgendwelchen Geschwistern, Angehörigen, Kindern. Ich habe auch Sachen erlebt, wo Angehörige seit Jahren nicht mehr mit ihren Kindern kommuniziert haben mhm. und dann nicht loslassen konnten. Und einfach, ich möchte noch einmal ein Wort zu meinen Kindern sagen und dann darum bitten, dass man die anruft mhm. und dann sagen die Kinder, nein, ich komme nicht. Und dann, wenn dann die Mutter oder der Vater gestorben ist, dann stehen sie da, oh, ich hätte ich nur. Und diese alten Menschen zum Teil sterben, weil sie kämpfen. Mhm. Das sieht man denen dann im Gesicht an. So Menschen, die loslassen konnten,
die gehen friedlich,
ne? Die sehen im Gesicht friedlich mhm. aus. Die sehen einfach, als würden sie einschlafen, mhm. als würden sie sagen, so, jetzt habe ich die Welt verlassen. Mhm. Diejenigen, die noch irgendwie was offen haben,
die quälen sich
total. Das sieht man denen dann auch im Gesicht, mhm. entweder, dass sie dann auf einmal verzogenes Gesicht haben oder die Augen spangelweit offen und so mhm. alles. Aber Kinder gehen ganz anders. Die nehmen das so, wie wenn sie ein Licht sehen. Mhm. Die können damit ganz anders umgehen. Mhm.
Nicht alle sterben, also Gott sei Dank, ne? Es sind ja nicht nur die Todkranken oder die in so schlimm verletzt sind, dass sie dann sterben. Es gibt diejenigen, denen du begegnest, die eine Krankheit dann auch mit dank deiner Hilfe und Pflege überstehen. Was hast du beobachtet? Wie gehen Menschen aus so einer schweren Prüfung raus? Wachsen die an ihrer Krankheit und wenn ja, wie?
Also manche, die ändern ihr Leben. Die gehen ganz anders um. Also ich habe Leute erlebt, die sehr zurückhaltend waren, während sie krank waren. Und plötzlich, wo sie diese Krankheit hatten, ob das jetzt Krebs war oder Arthrose war oder was ganz anderes, die dann auf fremde Hilfe angewiesen mhm. waren, wo sie dann davon fast geheilt worden sind, die gehen ganz anders um. Die sagen, kommen Sie, ich helfe Ihnen auch. Oder mhm. Die gehen auf die Leute dann zu. Mhm. Die haben keine Angst mehr, auf jemanden zuzugehen. Mhm. Vorher haben sie Angst, Nähe oder wildfremde Hilfe zuzulassen. Plötzlich
öffnen die sich.
Die öffnen sich. Ich habe auch Patienten erlebt, die mich dann auf der Straße dann nach einem Jahr oder so wieder gesehen mhm. haben, sich daran erinnern. Gucken Sie, Schwester Carmela, schauen Sie mal, ich kann wieder laufen, mein Schlaganfall, ich laufe jetzt am Rollator oder ich laufe am Gehstock. Ich habe dank Ihrer Hilfe, wo Sie gesagt haben, ich soll immer trainieren, habe ich das gemacht. Und gucken Sie mal, ich kann jetzt besser laufen. Klar, mein Arm ist noch ein bisschen Handicap, aber ich habe Lebensmut gekriegt. Die kriegen dann auf einmal einen ganz anderen Lebensmut.
Ja, und sie sehen das Leben natürlich auch mit anderen Augen.
Die bleiben auch nicht mehr stehen oder so, dass sie sagen, oh, ich will jetzt nur zu Hause, bleib nur im Bett und gar nicht. Nee, die wollen dann wieder raus, die möchten wieder was sehen, was erleben.
Sind lebenshungrig.
Ja, ganz arg, ganz arg.
Welche Rolle spielt Berührung, wenn wir von menschlichen Gesten sprechen?
Viel. Viel, also es ist, die Berührung ist wie ein Balsam auf der Haut. Und auf der Seele, weil man kann durch das Einreiben, durch das Streicheln, gibt man Wärme, gibt man einfach eine Geborgenheit her. Viele haben ihre Partner verloren, entweder in jungen Jahren, im Krieg oder haben ihre Kinder selber großziehen müssen, konnten auch ihren Kindern nicht so viel Liebe geben und kriegen das auch nicht mehr. Und plötzlich ist jemand da und der nimmt sie im Arm, der streichelt sie, die strecken die Hände hin und sagen, ja, bitte. Bitte klären Sie mich ein. Die freuen sich einfach über diese Berührung.
Gibt es denn oder hast du im Laufe deiner Berufslaufbahn auch beobachtet, dass es so wichtig die Berührung ist, anfangs vielleicht auch Berührungsängste gibt?
Ja, manche, die es vielleicht nicht kennen, aber die brauchen erstmal auch das Vertrauen zu einem. Die kennen ja eigentlich, wer lässt sich schon gerne von irgendeiner fremden Person, ob das jetzt Frau oder Mann ist, berühren, aber danach...
Oder waschen auch. Also wir müssen ja auch mal ganz klipp und klar sagen, es ist ja teilweise, also es ist, ne, es ist intim, machen, genau. Es ist ja intim, was da auch in der Pflege teilweise stattfindet oder in der Versorgung.
Genau, das Waschen oder Eincremen oder dass man einen BH anzieht oder im Intimbereich oder so. Aber sobald man das Vertrauen zu jemand hat, dann sind die Leute dankbar. Dann sind sie sehr dankbar.
Und es geht ja auch über die Körperpflege hinaus. Ne? Ich meine, es geht ja manchmal auch ja schlicht um so kleine Dinge, wie dass du die Haare vielleicht gekämmt kriegst oder rasiert wirst, um dich selber auch wieder ein bisschen wohler zu fühlen oder ja auch ein Stück Würde zu kriegen dadurch.
Also ich meine, man muss ja auch so sagen, wer würde sich von... man rasiert sich ja selber und plötzlich kommt jemand und rasiert ein. Man kriegt Tränen in den Augen, weil man denkt, jetzt kann ich das nicht mehr? Wieso kann ich das nicht mehr? Macht das auch richtig? Man fühlt sich erstmal am Anfang hilflos,
ausgeliefert,
nutzlos. Aber wenn man dann merkt, dass der andere das auch gut hinkriegt, also ich rede immer mit meiner Person, sage, und ist das in Ordnung so? Und gucken Sie mal, Sie haben jetzt wieder ein schönes Popo-Gesicht und jetzt sehen Sie wieder 20 Jahre jünger aus. Und ich lache dann mit meinen Patienten und versuche die aufzumuntern. Und dann sagen die, ja, ist okay. Oder ich sage, oh, sorry, ich habe sie geschnitten, sage ich aber jetzt. Und dann sagen die, ja klar, kein Problem, habe ich auch öfters gemacht. Also einfach die Patienten mit einbeziehen. Egal, ob das jetzt Frau oder Mann.
Ich meine, sie bleiben Mensch, ne? Sie bleiben einfach Mensch.
Das ist keine Krankheit, das ist einfach ein Mensch, ein hilfloser Mensch, der einfach vieles nicht mehr kann.
Genau so, oder vorübergehend eben nicht mehr kann. Ne? Und sich freut, wenn es dann jemand... wenn es jemand übernimmt. Wir haben es vorher schon besprochen, Camilla. Es gibt diejenigen, die einen Unfall oder eine Krankheit überleben und wieder geheilt werden. Oder es gibt eben die, die durch Krankheit oder dann einfach auch altersbedingt sterben. Was ist deine Erfahrung? Was erzählen diese Menschen, wenn sie an der Schwelle des Todes stehen? Geht es da noch um das Geld, was sie mal hatten, den Beruf, den Titel? Oder was ist das Letzte, woran sie denken, bevor es soweit ist?
Also ich habe eine Frau kennengelernt, wo ich damals auf der Onkologie-Hämatologie gearbeitet habe. Die war leukämiekrank. Und diese Frau, die war kurz vor dem Sterben. Und die Chemo hat halt einfach nicht gegriffen und gar nichts. Und die Frau hat mir erzählt, sie war Chefsekretärin und hatte vor dem Haus zwei Porsche, hat nur... Reisen gemacht, alles gemacht und dann hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, wenn ich das Rad zurückdrehen könnte, dann möchte ich nicht mehr so viele Autos vor meiner Haustür und so viel reisen, sondern ich hätte mir ein Kind gewünscht. Mein Mann, ich hinterlasse meinen Mann ohne niemand. Niemand, der meinen Namen oder meine Sachen weitertragen kann. Sagte, ich war nur auf Ruhm und alles, sagte, aber das kann ich alles nicht mitnehmen. Das hat mich damals schon zum Nachdenken gebracht, weil man kann nichts mitnehmen, wenn man das Leben verlässt.
Nee, aber man denkt, ich glaube, oder ich ganz persönlich, aber in dem Fall, das muss ich deutlich sagen, bin der Überzeugung, wir erinnern uns eher an die Momente, die wir gesammelt haben, die wir auf dem Konto haben, an die Erlebnisse. an die prägenden Momente, wie wir geliebt haben, wie wir gelacht haben, wie wir geweint haben, dann, wenn wir das Leben einfach am intensivsten vielleicht auch gespürt haben.
Man erinnert sich halt gerne an die schönen Zeiten, wo man gelacht, wo man, ich meine, ich habe es auch erlebt jetzt an meinem Papa, der gestorben ist, der hat viel von seiner Jugend erzählt und hat uns erzählt, was er damals alles gemacht hat. Ihm ging es gar nicht darum zu sagen, ich habe zwei Häuser oder ich habe ein Auto, sondern ihm ging es darum, uns zu erzählen, was hat er als Jugendlicher erlebt, wie das alles war und wie er meine Mutter kennengelernt hat oder was er für Streiche gespielt hat. Das erinnert man sich gerne. Man guckt da nicht, ob man jetzt Geld auf dem Konto hat oder nicht, weil das ist Nebensache einfach.
Camilla, was mich interessieren würde, zum einen aus deinem beruflichen Hintergrund heraus, aber einfach auch als der Mensch, der ja du bist, der auch schon krank war, der auch einen Verlust hatte. Was würdest du dir wünschen, wenn es zur Menschlichkeit kommt, wie die Menschen da draußen vielleicht ein bisschen feingetunter miteinander umgehen könnten?
Ich meine, das, was ich will, ist halt, so wie man mit mir umgeht, sollte man auch mit dem anderen umgehen. Möchte ich, dass jemand mit mir liebevoll umgeht, so gehe ich auch liebevoll mit dem anderen um. Man soll da einfach auch auf einen mehr zugehen. Die meisten sind sehr verschlossen. Man guckt einfach weg. Man spricht nicht miteinander. Manche Nachbarn wissen noch nicht einmal, welcher Nachbar das ist. Man sieht sich vielleicht auf der Straße und denkt, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber von wo kommt der? Und dann sieht man, ah, der wohnt im gleichen Haus wie ich. Dass man einfach auch mal ein Hallo. Ein Hallo reicht einfach, ein schönes Lächeln. Oder einfach mal vor die Tür irgendwas hinstellen und einfach Danke sagt.
Ja, genau, es sind die kleinen Dinge, ne? Immer wieder
die
kommen wir da
Dinge
drauf.
Die kleinen Dinge sind einfach die schönsten Dinge.
Ja, das stimmt. ganz zum Schluss frage ich meine Gäste immer, was für sie persönlich Mut ist und für sie ganz persönlich auch Menschlichkeit bedeutet.
Mut bedeutet für mich, über seine Grenzen hinaus zu springen. Also nicht einfach zu sagen, dass jemand irgendwo eine Grenze aufgestellt hat und ich gehe nur bis zu dieser Grenze, sondern ich möchte gerne erforschen, was ist hinter dieser Grenze? Was passiert, wenn ich diese Grenze überschreite? Und ich denke, wenn jeder ein bisschen die Grenzen überschreitet, dann kann man viel mehr erreichen.
Und was ist für dich ganz persönlich Menschlichkeit?
Menschlichkeit ist für mich, ohne Streit zu leben, einen einfach mal anzulächeln und einfach mal auch Danke sagen, ohne dass man irgendwie was zurückerwartet. Einfach zu sagen.
Also danke, einfach zu geben, ohne zu erwarten.
Genau, einfach mal zu sagen, danke, dass es dich gibt oder danke, dass du als Freundin da bist oder dass du ein offenes Ohr für mich hast. Das würde mir einfach nur reichen.
Schön. Camilla, dir und deiner Gilde gilt mein allergrößter Respekt. Ihr leistet jeden Tag Großes und die Arbeit, die ihr über die medizinische Versorgung hinaus macht, ist ganz, ganz wertvoll. Denn wir haben es eingangs gesagt, wenn wir da liegen, dann brauchen wir für unsere Heilung oder für die Begleitung das offene Auge, das freundliche Wort, das Lächeln, die Berührung, das Gesehenwerden, weiterhin auch den Respekt und Würde. Das machst du seit über 30 oder seit knapp 30 Jahren. Daher Chapeau, mein Hut ist gezogen.
Danke.
Ich wünsche dir von Herzen weiterhin alles Gute, dir und deinen Patienten und sag einfach vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war mein Expertengespräch zum Thema Menschlichkeit mit der wunderbaren Camilla, die seit knapp 30 Jahren als Intensivkrankenschwester schwerstkranken sowie dem Tode geweihten Menschen jeglichen Alters nicht nur die beste medizinische Versorgung zukommen lässt, sondern auch ganz viel Herzenswärme und Liebe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eure volle Punktzahl bei den Bewertungen oder hinterlasst mir gerne euer Feedback auf Instagram unter @itsvanessaast. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt's gut da draußen. Eure Vanessa.